Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Florian Freistetter.
Und mit Claudia Frick. Herzlich willkommen im Herbst.
Ach ja, es ist schon Herbst.
Wenn ihr das hört, auf jeden Fall. Und jetzt, wo wir das aufnehmen, ist auch offiziell Herbst.
Ist auch schon offiziell Herbst. Ach Gott, siehst du mal, ja, das habe ich noch gar nicht mitbekommen.
Weil Herbst, das machen wir eine kurze Folge, denn Herbst, da wird man krank und Claudia muss husten. Deswegen probieren wir heute wenig zu reden, machen eine kurze Folge. Und Claudia, also, wenn du was gut findest, dann huste einmal. Wenn du was blöd findest, huste zweimal. Ich glaube, die Nachbearbeitungsalgorithmen filtern das, glaube ich, automatisch raus. Also kann sein, dass du ja einfach nur noch eine Stille ist, wenn du tatsächlich nur husten würdest als Kommunikation.
Muss ich vielleicht einfach Hust sagen, dann geht's.
Genau, das würde funktionieren. Ja, aber darum halten wir es heute ein bisschen kürzer oder probieren es kürzer zu halten und fangen gleich an mit dem, was du in der letzten Folge erzählt hast.
Stimmt, weil da war noch Sommer. Da haben wir nämlich noch über schwitzende Bäume gesprochen.
Genau.
Ja, da ging es ja darum, dass wir in den Straßen und in den Städten für uns Menschen, die wir da unterwegs sind, ein bisschen das Klima freundlicher machen wollen und dass nicht alle Bäume an allen Stellen und in allen Regionen der Welt und in allen Städten und ihren Strukturen gleich gut geeignet sind. Und da gab es eine sehr schöne Studie, die so ein bisschen genauer gesagt hat, wo ist welcher Baum sinnvoll und warum kühlen Bäume überhaupt? So. Und die das alles zusammengepackt haben.
Das Fazit war, glaube ich, der richtige Baum am richtigen Ort.
Genau, das ist wichtig.
Ja, und ähnlich geht's weiter heute. Ich habe auch zuerst überlegt, was mache ich denn für ein Thema? Ich habe in letzter Zeit immer so komische Themen gehabt, so Weltraum und sowas. Habe gedacht, ich möchte auch mal wieder richtig Natur haben und habe gedacht, ich mache jetzt aber keine Bäume, denn die hattest du ja schon. Ich mache was ohne Bäume, aber trotzdem mit Natur. Und wenn wir über Bäume reden und Wälder reden, dann tun wir das ja meistens im Kontext der CO2-Speicherung. Hast du jetzt letzte Folge nicht gemacht. Da ging es um die Hitze und die Temperaturregulation. Aber normalerweise sagt man immer hier, Bäume pflanzen, Wälder speichern CO2 und so weiter und ist wichtig und ist auch wichtig. Aber es gibt ja auch viel Gegend auf dieser Welt, wo keine Bäume wachsen. Ja, und die auch wichtige CO2-Speicher sind zum Beispiel die Moore. Über die reden wir heute nicht, wir reden nicht über Moore, das muss mal ein eigenes Thema sein, aber Moorgebiete sind ja auch sehr, sehr wichtige CO2-Speicher auf dieser Welt und die verschwinden auch immer mehr, was auch nicht so toll ist. Aber heute geht's, um so eine Art Mittelding zwischen Moor und Wald, nämlich um die Auen. Wir gehen ins Auenland.
Ich fühle mich schon wie so ein kleiner Hobbit.
Ich weiß nicht, wie stehst du zur Au?
Haben wir hier nicht so viel gefühlt, aber kannst du noch mal die Definition von Aue nennen? Vielleicht haben wir die hier.
Ja, du kannst sogar nachschauen, ob du sie hast und ich glaube schon. Also eine Au ist die Uferlandschaft von Bächen und Flüssen. Also das, was so Idealzustand links und rechts vom Fluss und vom Bach ist. Das ist ein Gebiet, das in permanenten Austausch mit einem Fluss steht. Also wo immer wieder mal auch ein bisschen was überschwemmt wird, wo es immer so ein bisschen feucht auch ist. Es gibt die gehölzfreien Auen, das ist so wirklich direkt dran. Das ist da, wo halt das typische Auenzeug wächst. Ich weiß nicht, wie diese Pflanzen alle heißen, aber so Schilf und so Zeug. Das ist da, wo halt bitte schon so ein kleines Hochwasser drauf geht. Da gibt es die Weichholzaue, die ist so ein bisschen weiter weg vom Fluss. Da geht das Hochwasser dann hin. Wenn das kommt, dann wird die Weichholzaue überschwemmt. Es gibt eine Hartholzaue. Da sind da wirklich schon so Bäume und sowas. Da gehen die höchsten Hochwasser hin. Also das, was so links und rechts vom Fluss ist, wenn links und rechts vom Fluss noch Landschaft ist und nicht einfach nur verbaut. Das ist die Au.
Ah, mit dem Verbauen von Flüssen kennen wir uns aber gut aus.
Genau. Also das ist wirklich auch ein sehr dynamischer Lebensraum, weil halt da wirklich ein ständiger Wechsel von Überflutung und Trockenheit herrscht. Ist wichtiger Hochwasserschutz. Ich habe es gerade gesagt, wenn das verbaut ist, dann fällt der weg. Aber wenn da eine Au ist mit all der Vegetation, die in so einer Au halt existiert, dann ist es ein guter Hochwasserschutz. Ist auch wichtig für den Abbau von Nitraten. Also die Pflanzen dort und der Boden und die Organismen und alles, was da ist, bauen Nitrate ab aus dem Wasser. Das heißt, eine Au verbessert auch die Wasserqualität der Flüsse. Also ist ein relevanter Lebensraum. Und wer schauen möchte, wie es so um die Auen steht, ich habe kurz mal geguckt, ob es so eine Art Karte, Inventar, sowas gibt, wo man nachschauen kann. Und gibt es tatsächlich, also es gibt das Aueninventar Österreich, verlinke ich in den Shownotes, da kann man das anklicken. Da gibt es auch eine Karte, wo man sich genau anschauen kann, wo sind da die Auen? Und es gibt auch in Deutschland vom Bundesamt für Naturschutz eine Seite zum Auenzustand. Und da erstens mal kann man sich alles mögliche andere anschauen. Da gibt es die Auentypologie und alle Infos, wer wirklich tief in die Welt der Au ein treten möchte. Da gibt es auch eine Karte. Also da kann man sich das anschauen, gebe ich in die Shownotes hinein, wie diese ganzen Links und Karten sind. Dann könnt ihr das schauen. Oder ihr geht einfach mal raus und schaut euch selbst eine Au an. Also ich habe ja als jemand, der aufgewachsen ist in der Nähe der Donau, ich habe da immer wieder mal Auen gesehen. Ich wohne auch jetzt in der Nähe von Flüssen. Also ich bin immer wieder mal in der Au und muss ehrlich sagen, ich bin kein so ein Fan der Au. Also jetzt so als Ort oder als Natur, in der man sich aufhält. Also so ein Wald ist ein Wald und keine Ahnung, Moor ist Moor und Wiese ist Wiese, aber die Au, die ist immer so, ich finde die immer so ein bisschen versifft irgendwie. Da ist immer, ja, da ist immer alles ein bisschen so muffig, modrig, die Pflanzen sind oft irgendwie schmutzig, weil, also schmutzig, das ist halt einfach wie Schlamm, wenn da wieder mal ein Hochwasser war und dann alles ist voll mit Mücken natürlich und ja, die Pflanzen, also ich weiß schon.
Aber es ist auch wunderschön kühl.
Ja, nicht immer.
Wunderschön kühl. Ich finde schon.
Kommt natürlich auch die Art der Au an. Also vielleicht war das, gilt das nur für die eine Au, wo ich mich als Kind immer aufgehalten habe, wo ich kein Fan davon war. Aber ja, ich will jetzt nicht die Au dissen, denn heute geht's um etwas ganz anderes. Es geht um die Frage, wie gut eine Au als CO2-Speicher ist. Weil wir haben gerade gesagt, wir reden beim CO2-Speichern immer nur über Bäume und Wälder. Mhm. Aber der Au wachsen ist tendenziell keine Bäume und schon gar keine Wälder, weil sonst wäre es ein Wald. Und die Frage ist trotzdem, okay, kann eine Au als CO2-Speicher funktionieren? Und wenn ja, wie gut? Und das hat sich eine aktuelle wissenschaftliche Arbeit angeschaut, und zwar am Beispiel des Auenreservats Macheck. Ich nehme an, das wird dir nichts sagen, wird auch vermutlich vielen Hörerinnen und Hörern nichts sagen, aber Macheck, das ist in der Nähe der March, das ist ein Fluss ganz im Osten von Österreich, an der Grenze zwischen Österreich und Tschechien, also so ganz so oben rechts in Österreich. Da ist dieses Auenreservat, hat 1100 Hektar.
Ja, keine Vorstellung gerade.
1500 Fußballfelder.
Ah, wie viel Saarland sind denn da?
0,04.
Das ist nicht viel, okay.
11 Quadratkilometer sind es ungefähr. Und ich habe geschaut, was ist 11 Quadratkilometer groß? Und meine Recherche hat mich informiert, Grumpendorf am Wörthersee.
Ah, ja, jetzt ist klar.
Ja, also ja, es ist jetzt nicht riesengroß, aber es ist auch nicht winzig. Ja, also 1500 Fußballfelder ist schon ein bisschen was. Es ist seit 1978 ein Naturschutzgebiet. Man hat da im Jahr 2024 auch mal so eine Bestandsaufnahme gemacht, hat 235 verschiedene Pflanzenarten gezählt. Darunter auch, wie ich dann informiert wurde, viele gefährdete Arten wie der Elbe-Stendelwurz oder der Orchideenweiderich. Was immer das auch sein mag, aber...
Ja, klingt gut.
Und es gibt da in Macheck Störche, Seeadler, Eisvögel, Biber, Sumpfschildkröten. Und es gibt Rinder und Pferde. Das heißt, da findet auch in einem geringen Ausmaß Viehwirtschaft statt. Und das ist der Grund, warum wir heute darüber reden, da steht eine Messstation. Eine Messstation der Universität für Bodenkultur Wien. Und diese Messstation ist Teil des EU-Projekts RE-WET. Da geht's um Restoration and Conservation of Terrestrial Wetlands. Also es geht um Feuchtgebiete und wie man die wieder restaurieren und erhalten kann. Und das ist eben so ein EU-weites Projekt, deren Ziel es ist, sich mit diesen Feuchtgebieten zu beschäftigen. Die meisten der Projekte innerhalb dieses Projekts beschäftigen sich mit Mooren. Aber dieser österreichische Teil hat sich eben explizit mit dem Feuchtgebiet der Auwiese beschäftigt, weil es dazu kaum Daten gibt. Das ist etwas, was untererforscht ist, und drum haben die von der Universität für Bodenkultur eben ihr Messgerät in diese Auwiese gestellt. Also das ist eine Wiese, man kann sich das auch anschauen. Ich verlinke einen Zeitungsartikel, wo man schöne Bilder hat. Also wenn man jetzt nicht wüsste, dass es eine Au ist, dann schaut aus wie ja eine Wiese, vielleicht ein bisschen eine matschigere Wiese, als man es so gewohnt ist. Aber auf den ersten Blick wird man jetzt nicht denken, okay, das ist jetzt hier irgendwie, vor allem weil der Fluss auch nicht drauf ist auf den Bildern. Wahrscheinlich
ja,
gibt's da.
Okay, versteckt mit den Bäumen da.
Ja, und dann sieht man auch ein Bild von der Messstation. Die schaut so ein bisschen sehr, sehr do-it-yourself aus. Aber man erkennt auf jeden Fall diese Messstation. Das sind so Solarpaneele und Stangen und Antennen. Ich erkläre auch nachher, was die genau misst und wie sie es genau misst, weil das ist ganz relevant. Aber man sieht auf diesem Bild, dass da unten so blaue Tonnen dran gemacht sind. Weil, naja, diese Wiese, auf der diese Station steht, wird regelmäßig überschwemmt. Das ist ein charakteristisches Merkmal einer Au und dann soll die Messstation idealerweise nicht untergehen. Deswegen ist die so gebaut, dass sie halt dann mit nach oben schwimmt. Also je nachdem, wie hoch das Wasser steht, schwimmt die halt dann immer oben oder liegt am Boden, je nachdem, was halt gerade ist in dieser Au.
Ja, ich meine, wir hatten auch schon schwimmende Häuser und so, also da kamen schwimmende Messstationen, scheinen mir sehr logisch.
Genau, man sieht, wenn man in diesem Artikel weiter runter scrollt, dann auch ein Bild, wo sie schwimmt, wo halt gerade Hochwasser war an dem Fluss. Könnt ihr euch auch gerne anschauen, aber was da gemacht wird, ist eben herauszufinden, ob diese Auwiese, also das spezielle ökologische System, das da untersucht wird, ist eben eine Auwiese, die auch noch dazu beweidet wird. Also da findet halt so ein bisschen Weidehaltung statt. Es gibt ein paar Rinder, es gibt ein paar Kühe, die da von landwirtschaftlichen Betrieben in der Nähe hingebracht werden, aber ja eher im kleinen Maßstab. Natürlich ist ein Naturschutzgebiet, das heißt, es ist da schon eher halt der ökologische Haltung. Das heißt, es ist jetzt eben hier kein riesen Landwirtschaftsfabrik, die da rumsteht, sondern ja, da sind halt ein paar auch Betriebe, die halt ihre Rinder und Pferde da auf dieser Auwiese grasen lassen. Da könnte man sich erstmal denken, naja, wäre jetzt eigentlich als CO2-Speicher jetzt nicht so das Beste, weil wir wissen, Rinder, Pferde,
ja,
Treibhausgasquellen zum Beispiel, ja. Und Weide ist ja auch schlecht, weil da wachsen ja keine Bäume. Was soll da das CO2 speichern? Weil das sind ja keine Bäume. Und wir werden gleich sehen, dass es anders ist, aber das war jetzt mal die Ausgangslage und das Team von der Uni für Bodenkultur hat da mal ein Jahr lang gemessen. Und wie gesagt, das Relevante an so einer Au ist das Wasser. Weil da wachsen Pflanzen, auch wenn es keine Bäume sind, auch Gras speichert CO2, also Pflanzen speichern generell CO2 oder Kohlenstoff. Allerdings, wenn das alles überschwemmt ist, dann natürlich nicht, weil dann kann die Pflanze kein CO2 aufnehmen, weil die ist ja unter Wasser. Methan kann freigesetzt werden, aber andererseits macht es ja den Boden auch feucht. Also wenn das halt dann wieder ein bisschen versickert ist, das Wasser, und weg ist, dann ist alles richtig schön feucht, gesättigt und so weiter. Und die Pflanzen können wieder super weiter wachsen und können wieder mehr CO2 aufnehmen als vorher. Das heißt, man muss das irgendwie halt mal wissenschaftlich checken. Was ist da jetzt wirklich Sache? Ist es eher schlecht in Sachen CO2-Speichern, wenn das regelmäßig überschwemmt wird? Ist es dann am Ende vielleicht gut? Also das war das, was die checken wollten. Und deswegen haben sie ihre Messstation dahin gebaut. Und da frage ich jetzt dich, ob du diese Messmethode kennst. Sie haben Messungen mit Eddy Covariance gemacht. Hast du das schon mal gehört? Es klang nämlich so, als wäre es sowas Meteorologisches.
Ja, das habe ich schon mal gehört. Aber jetzt frag mich nicht genau, was es ist. Also irgendwo in der Tiefe meines Gehirns hinten im fünften Semester oder so.
Okay, ja, ich habe es auch nicht gekannt, darum habe ich es nachgeschaut. Und ich erkläre es jetzt vermutlich nur sehr rudimentär. Im Detail steckt da jede Menge Mathematik drin und alles. Und vielleicht haben wir Hörerschaft, die das dann genauer ausführen will oder mich korrigieren will. Man kann es auch in der Wikipedia nachlesen. Das Erste, was ich gemacht habe, war mal rauszufinden, wollte ich immer schon mal machen, warum Eddys Eddy heißen. Also Eddy ist jetzt so ein Luftwirbel. Ja, es ist ein Wirbel. Ja. Und ich habe gedacht, okay, was ist das Eddy? Eddy ist ein komischer Name. Ja, also es ist ein Name, der nicht komisch ist. Ja. Wenn du Eddy heißt, heißt du Eddy. Aber also schreibt sich E-D-D-Y, genauso wie der Name Eddy. Und ich habe die Frage, okay, hat das ein Herr Eddy entdeckt oder ist das irgendwie so ein komischer Spitzname? Nein, stellt sich heraus, das kommt vom altenglischen Ed-Ea, wie auch immer man das ausspricht, weil Ed heißt so viel wie umdrehen, rückwärts, und Ea ist Wasser, also ja, rückwärts laufendes Wasser, ein Wirbel. Das ist Ed-Ea und da kam Eddy her.
Oh mein Gott, mal jetzt, ey, das blow my mind.
Ja, habe ich mir auch gedacht. Gut, es geht auf jeden Fall um so Luftwirbel in dem Fall. Also es kann ja alles Mögliche wirbeln. In dem Fall sind es Luftwirbel, die in der Luft sind. Und jetzt, wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Stürmen, Tornados, Hurricanes oder was auch immer, sondern wirklich so die kleinen Luftwirbel, die immer da sind. Also die Luft wirbelt ja immer irgendwie ein bisschen rauf, runter, hin und her. Und mit dieser Eddy-Covarianz-Methode hat man eben ein Messsystem, das in der Lage ist, diese Luftströme zu messen. Also man misst die 3D-Windgeschwindigkeit, die haben da so 3D-Anemometer heißen die Dinger, glaube ich.
Anemometer heißt Windmessgerät.
Genau. Und die haben halt da Windmessgeräte, mit denen man die Windrichtung in allen drei Dimensionen, also vor, zurück, hin, her und rauf, runter messen kann. Und in dem Fall geht es vor allem um das rauf, runter. Und die können noch alles mögliche andere messen, Luftfeuchtigkeit und sowas. Und vor allem die Gaskonzentration. Also die können noch messen, wie viel CO2 ist da drin, und Methan, glaube ich, auch noch. Und das misst man eben mehrmals pro Sekunde. Ne? Und wenn wir jetzt die ganze komplexe Mathematik, das sind wirklich heftige Formeln, die da eine Rolle spielen.
Ich erinnere mich an diese Mikrophysik-Vorlesung.
Wenn wir die jetzt alles kippen, dann läuft es im Wesentlichen darauf hinaus, dass du schaust, okay, wie viele aufsteigende Luftpakete haben wir, wie viele absteigende Luftpakete haben wir und was ist da drin? Und wenn die aufsteigenden Luftpakete ärmer an CO2 sind als die absteigenden, dann hat das Ökosystem CO2 verbraucht offensichtlich und wir haben eine Kohlenstoffsenke. Und wenn die aufsteigenden Luftpakete reicher an CO2 sind, naja, dann hat das Ökosystem CO2 abgegeben und wir haben eine Kohlenstoffquelle. Das ist im Wesentlichen ein Fundament
von dem
Ganzen.
Schön logisch und simpel, ja. Genau. Damit kann ich arbeiten.
Genau. Und das macht dieses Gerät, diese Messstation, die steht da auf der Wiese, wie gesagt, die kann schwimmen. Und wer sich erinnert, im letzten Jahr aus dem Jahr 2024, da stammen diese Messungen, da gab es in Ostösterreich, wo diese Messungen stattgefunden haben, durchaus ein paar Überschwemmungen, große Überschwemmungen.
Mhm. Also, ich erinnere mich dunkel.
Die Messreihe, über die diese Arbeit berichtet, ist Open Source, kann man anklicken, verlinke ich in den Shownotes, könnt ihr auch reinschauen. Diese Messreihe, die stammt jetzt nicht aus der Zeit, wo dieses extreme Hochwasser war. Das war ja im September. Die haben ihre Messreihe, sie haben das ganze Jahr gemessen, aber die Publikation basiert auf den Daten von Juni, Juli und August, wenn ich mich richtig erinnere, oder was, Mai, Juni, Juli, 3 Monate auf jeden Fall. Und dieses extreme Hochwasser war nicht dabei, aber auch das hat die Station überlebt. Also da ist die wirklich, da war die Wiese 4 Meter unter Wasser. Also da haben die schon...
Krass, okay.
Also da, auch das hat die Station dann überlebt.
Weil dieses, wie du hast gesagt, dieses Selbstgemachte kann einiges.
Ja, ja. Also wow. Gut, selbstgemacht ist ja auch, ich meine, in der Wissenschaft ist sehr viel selbstgemacht, was trotzdem sehr professionell ist, weil halt du oft Dinge brauchst, die du einfach nicht kaufen kannst. Ja, also.
Ja, ich erinnere mich noch dran, dass eine Kommilitonin mal sagte, ich dachte nicht, dass ich einen Schraubenzieher brauche für dieses Studium. Ja. doch, hier Panzertape.
Ja, du kannst jetzt auch nicht in den Laden gehen und sagen, bitte ein Eddy-Kovarianz-Messsystem für Auwiesen. Also.
Nee, genau, das muss man schon selber bauen.
Ja, und die haben recht gut gebastelt. Also diese Messstation hat alle Hochwasser überlebt und jetzt schauen wir uns die Ergebnisse an. Ich fange gleich mit der Pointe an, mit dem Wichtigsten. Dieses Feuchtgebiet war im Jahr 2024 eine CO2-Senke und das unter extremen Bedingungen, weil es gab ja Überschwemmungen. Es gab das Jahrhunderthochwasser im September, aber auch davor kleinere Hochwasser, wie es halt immer wieder mal stattfindet in solchen Augebieten. Und trotz diesen Überschwemmungen hat diese Auwiese mehr CO2 aufgenommen, als sie freigesetzt hat. Wir reden von CO2-Äquivalenten, weil Methan und so weiter ist ja auch alles dabei, was dann irgendwie von anderen Quellen kommt. Aber insgesamt hatten wir ein Minus von 17,6 Gramm CO2-Äquivalent pro Quadratmeter. Kann jetzt nicht sagen, ob das wieder wenig ist, aber es ist auf jeden Fall eine Senke. Ich habe jetzt das nicht wieder umgerechnet.
Also es ist ja auf jeden Fall eine merkliche Senke. So.
Ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf die Details von der Arbeit eingehen, aber wir können uns auf jeden Fall mal die Abbildung 8 anschauen, oder du kannst sie anschauen. Und ich beschreibe sie für die Hörerschaft. Die Abbildung 8, die zeigt, was da jetzt wirklich bei einem Hochwasser passiert. Wir sehen eine Grafik, die 24 Stunden umfasst. Also wir haben auf der X-Achse die Stunden von 0 Uhr bis Mitternacht. Und auf der Y-Achse jetzt sehen wir, wie viel CO2 aufgenommen wird. Ja, und dann sehen wir da 4 verschiedene Kurven und die beschreiben den Zustand, bevor die Wiese überflutet worden ist, den Zustand, als sie überflutet war, den Zustand unmittelbar nach der Überflutung und dann halt den Zustand dann ja länger nach dem Hochwasser. Das sind die 4 Kurven und wir sehen natürlich zuerst jetzt im normalen Zustand, also Auwiese ganz normal, das ist die blaue Kurve in der Grafik, da sehen wir, es wird viel CO2 aufgenommen. Das sehen wir, weil die Kurve, ja gut, in der Nacht, da wird nicht so viel CO2 aufgenommen, weil da ist finster, da arbeiten die Pflanzen nicht so gut, aber dann, sobald die Sonne aufgeht, ja, dann legen die Pflanzen los und holen viel CO2 aus der Luft raus und haben den Höhepunkt so gegen Mittag rum und dann geht es halt wieder runter. Das ist der Normalzustand. Dann haben wir die Flut, das ist die orangene Kurve und da sehen wir, okay, da passiert nicht mehr viel. Die ist dann, die macht keinen so Bogen mehr, sondern die ist ja im Wesentlichen flach. Also bisschen was geht rauf und runter, aber im Wesentlichen ist diese Kurve flach, da passiert nicht mehr viel. Es gibt keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht, weil das alles überschwemmt ist. Ja, da ist halt nichts mehr.
Ja.
Und danach sehen wir aber, dass sich das schnell erholt. Also selbst unmittelbar nach der Flut stellt sich schon wieder ein besser sichtbarer Tag-Nacht-Zyklus ein. Und dann länger nach der Flut, das ist die rote Kurve, da nähern wir uns schon wieder dem normalen Wert. Also es ist immer noch nicht so hoch, die CO2-Aufnahme, wie es vor der Flut war, aber die Erholung ist da. Das geht recht schnell.
Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber directly after the flood, dass man zumindest schon wieder den Zyklus sieht,
ja.
Ne?
Genau. Ja. Also die Au steckt sowas recht gut weg, was die Hochwasser angeht. Also einen Monat war der Zeitraum, wo die letzte Kurve ist. Also einen Monat nach dieser Überflutung ist es zwar, wie gesagt, weniger als vorher, aber das Ökosystem kommt gut mit dem Stress klar. Und noch dazu kommt, ich meine, es ist halt, sind auch komplexe Sachen. Also es kommt dazu, der Mai 24 war sehr warm und regnerisch, zumindest in der Gegend. Das ist gut fürs Pflanzenwachstum. Und im Juli, wo diese Hochwasser auch dann stattgefunden haben, da war die Pflanzenwachstumsphase dann schon am Ende. Und es war auch heiß. Das heißt, die Pflanzen haben eigentlich nicht nur mit der Flut kämpfen müssen und mit den extremen Temperaturen, die dann in diesem Sommermonat geherrscht haben, sondern auch noch damit, dass sie eigentlich schon ihre Wachstumsphase hinter sich hatten. Also selbst ohne Flut nicht mehr so viel gewachsen wären. Und trotzdem hat das Ökosystem das noch so gut hinbekommen, sich dann wieder zu erholen nach der Überschwemmung. Also da waren die Forscherinnen und Forscher durchaus ja beeindruckt, was diese Auwiese alles hinbekommen hat.
Sehr resilient, genau, würde man dann heute sagen.
Und jetzt schauen wir uns noch die Pferde und Rinder an, weil die laufen ja auch rum. Also jetzt nicht bei der Flut, da waren die wahrscheinlich woanders. Die werden da jetzt nicht irgendwie rumgeplanscht haben. Aber wenn es gerade nicht überflutet ist, dann rennen die halt auf der Wiese rum. Und kann man sich denken, okay, weil das wird ja auch mitgemessen. Also wenn die da neben der Messstation pupsen, klar, dann misst ihr das mit. Das ist ja auch Sinn, will man alles wissen. Und stellt sich aber raus, hat kaum Auswirkungen, die Tiere. Weil erstens, der Methanausstoß dieser Tiere, der hängt ja auch davon ab, wie die gehalten werden. Kommt auf die Menge an, und wenn man nur so viele Tiere hält, wie die Landwirtschaft oder die Landschaft in dem Fall auch verträgt und die vor allem auch vernünftig füttert und denen nicht einfach irgendwas zum Essen gibt, das ist ja so wie bei uns Menschen auch, ja. Wenn wir uns vernünftig ernähren, dann ja, haben wir einen anderen Gasausstoß, als wenn wir weiß Gott was für Zeug essen.
Ja.
Und bei den Tieren ist das genauso. Das heißt, da hat es mit dem Methanausstoß der Tiere kaum Einfluss gehabt. Und die Beweidung, die hat auch Vorteile, weil diese Tiere, die sind da ja nicht aus Spaß und der Freude auf der Wiese, sondern die essen da ja, die knabbern die Stauden an, die da wachsen, und das macht die Wurzeln größer dieser Pflanzen. Wenn du sie oben anknabberst, werden sie unten größer und die können dann mehr Kohlenstoff binden, die Wurzeln. Die Tiere, die trampeln die Vegetation auch in den Boden hinein, und da wollen wir den Kohlenstoff ja drin haben. Ja, das heißt, der wird in den Boden hineingetrampelt, führt auch dazu, dass mehr Kohlenstoff im Boden gespeichert wird. Und auf den Weidewiesen, da leben viele Dungkäfer, ja, also Käfer, die sich vom Mist der Tiere ernähren, beziehungsweise diesen Mist der Tiere dann auch in den Boden hineintransportieren. Und der Mist der Rinder und der Pferde enthält ja auch Kohlenstoff, und all das wird dann von den Dungkäfern in den Boden hineintransportiert. Das heißt, insgesamt haben auch die Rinder und die Pferde keine großartig negativen Auswirkungen gehabt.
Okay, ja, tatsächlich. Ich meine, das ist ja auch wirklich, wie man sich so einen schönen natürlichen Kreislauf vorstellt und die Sachen, die koexistieren und sich gegenseitig positiv beeinflussen.
Ganz genau. Das heißt nicht, dass jede Au immer eine CO2-Senke ist. Das hängt von vielen Faktoren ab. Eben, wie gesagt, wie oft die überschwemmt wird, was da sonst noch alles abgibt, wie genau die Pflanzen dort sind, die da wachsen. Also von anderen, von Temperaturen, von Trockenheit, von Dürre. Wenn du jetzt mal wirklich das andere Extrem hast, was ja auch durchaus vorkommt, dass halt einfach wirklich Trockenheit ist und da überhaupt nichts überschwemmt wird, dann ist diese Au halt ja keine Au mehr. Dann ist es einfach nur eine Steppe oder sonst irgendwie was. Und natürlich gibt dann der Boden wieder sehr viele Treibhausgase ab. Haben wir schon oft gesehen, dass solche Ökosysteme halt dann auch kippen können. Aber in dem Fall sagen die Forscherinnen und Forscher, sie sind zuversichtlich, weil halt das Jahr 2024 in dem Fall und an dem Ort halt ein sehr extremes Jahr war und die Au trotzdem eine Kohlenstoffsenke war, dass das ein sehr, sehr vielversprechendes Zeichen für die Resilienz von Flussauen ist.
Verstehe ich.
Ein Fazit, das ich direkt aus dem Paper rausgeholt und übersetzt habe, lautet: Diese Studie der Auenwiese in Macheck zeigt, dass die Fähigkeit des Ökosystems, Kohlenstoff zu binden, durch das Hochwasserereignis unterbrochen wird, es jedoch während des gesamten Untersuchungszeitraums weiterhin eine starke Kohlenstoffsenke bleibt. Daraus lässt sich schließen, dass die Wiederherstellung des Wasserhaushaltes eines Feuchtgebietes das Potenzial hat, den natürlichen Prozess der Kohlenstoffbindung und Speicherung im Boden wiederherzustellen. Das heißt, wir sollten uns darum kümmern, dass es möglichst viele Auen gibt, dass die Auen, die existieren, so geschützt werden, dass sie nicht zu irgendwas anderem werden als einer Au, und dass wir vielleicht uns auch überlegen, dass wir anderswo uns darum bemühen, die nicht mehr existierenden Auen wieder zu renaturieren, weil das ist ein weiterer Puzzlestein in unserer Strategie, möglichst viel CO2 aus der Luft rauszuholen beziehungsweise unsere Umwelt möglichst resilient zu machen. Und von so Sachen wie Hochwasserschutz und Artenvielfalt und so weiter habe ich jetzt gar nicht gesprochen. Das ist natürlich auch relevant.
Ja, viele Co-Benefits, genau. So sagt man doch.
Ja, das war die kurze Geschichte, die ich mir ausgesucht habe für diese Folge, weil ich habe gedacht, Auen hatten wir noch nie und da reden wir mal drüber.
Ja, und die sind schön, also ich finde sie schön, die sind kühl und sie binden CO2 sehr, sehr angenehm. Gute Kombination.
Und ab und zu kann man lustige Messstationen rumstehen sehen.
Ja, also nächstes Mal, wenn man so durch die Aue läuft und dann schwimmt plötzlich so eine kleine blaue Insel vorbei mit Rohren, da wird gemessen.
Und ich sage das noch für die Hörerschaft aus Österreich, die dann jetzt vielleicht beim Thema Au ein bestimmtes Schlagwort vermisst, weil es ist etwas, was in der österreichischen oder sagen wir mal ostösterreichischen oder sagen wir es konkret Wiener Politik und Umwelt- und Klimapolitik seit Monaten extrem relevant ist oder extrem diskutiert wird, der Lobau-Tunnel. Und Lobau heißt schon Au hintendran. Das ist Teil des Nationalparks Donauauen, weil die Donau fließt ja durch Wien hindurch, nördlich der Donau, teilweise wirklich noch auf Stadtgebiet von Wien, aber auch ein bisschen außerhalb, da ist die Lobau. Das ist ein großes Augebiet. Das ist 22 Quadratkilometer groß, also doppelt so groß wie Krumpendorf am Wörthersee oder Macheck, das, was wir gerade besprochen haben. Also ist ein sehr, sehr wichtiges Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet. Also gehört eben zu einem Nationalpark und so weiter. Kann man auch wirklich schön spazieren gehen. Man kann da Radfahren, gibt es einen Radweg durch. Und jetzt hätten bestimmte politische Parteien gerne einen Tunnel, der da unten durchgeht, um die Ostumfahrung des Streckenabschnitts Schwächer-Züssenbrunn der Wiener Außenringschnellstraße. Also weiß kein Mensch außerhalb von Wien, was das sein soll. Aber die wollen da halt einen Tunnel unten drunter machen, damit man besser mit dem Auto von irgendwo nach irgendwo anders kommt. Und finden jetzt viele nicht so toll, aus vielen Gründen. Wobei ich mir in dem Fall jetzt nicht mal sicher bin, ob die Au da jetzt großartig leiden würde drunter. Weil wenn du da tief genug unten drunter buddelst, dann müsste es dem oben drüber ja wurscht sein, wenn du zumindest das Grundwasser nicht kaputt machst. Also so einfach wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber es ist auf jeden Fall, das Hauptproblem ist halt, dass du halt dann etwas kriegst, was eigentlich wissenschaftlich schon sehr, sehr, sehr lange bekannt ist, in der Politik aber genauso lange ignoriert wird. Wenn du da wieder eine neue Straße baust, kriegst du mehr Verkehr als vorher. Das ist immer so.
Nein, ja, crazy, ne?
Mhm. Also, ja, ich sage das jetzt nur, weil wenn ich jetzt so lange von Auen geredet habe in Österreich, dann wird vermutlich der eine oder die andere uns eine E-Mail schreiben, ja, wie ist das mit der Lobau, mit dem Lobau-Tunnel? Ja, kann ich jetzt nicht sagen im Detail, das ist ein komplett anderes Phänomen. Das müssen wir eine komplett eigene Folge machen, da müssen wir noch irgendwie Verkehrsplanung und so weiter mit reintun, aber ich wollte es nur erwähnen. Also ich weiß natürlich, dass das Phänomen Lobau und Lobau-Tunnel existiert, aber wie das mit dieser Studie, die ich gerade vorgestellt habe, zusammenhängt, kann ich jetzt in dieser Folge nicht mehr aufdröseln.
Ja, ich finde es immer wieder spannend. Ich habe mich damit neulich auch mehr beschäftigt. Das haben wir ja auch schon öfter gemacht, wenn man Dinge macht und denkt, es hat Effekt A, manchmal hat es auch Effekt B, C und D und dann verhalten sich Menschen anders und dann ist alles wieder anders als gedacht.
Genau.
Ja, sollte man schon bedenken, wenn man sowas plant.
Ja, also kümmert euch um die Auen, geht spazieren in den Auen und wenn ihr eine Au findet, die schön ist und nicht versifft, dann sagt mir Bescheid, dann gehe ich da auch mal hin.
Okay, gut.
Ja, das war meine Folge von der Au und in der nächsten Folge erzählst du uns was.
Ich denke, wir gehen von den Flüssen hoch wieder auf die Berge. Ich erzähle was von Gletschern.
Ah ja, gut. Ja, das ist ja auch interessant. Ja, da
kommen ja Richtung Winter. Du hast gesagt Herbst, jetzt als nächstes kommt dann Winter.
Dann bin ich gespannt, was wir von den Gletschern in der nächsten Folge hören.
Und wer uns bis dahin, also bis quasi in 2 Wochen, etwas sagen möchte, gern zu dieser Folge, vielleicht auch noch was zur bestimmten untertunnelt geplanten Aue oder zu deinen Mathe-Erklärungen von Eddies, der kann uns gerne eine Nachricht schreiben, entweder per E-Mail an podcast@dasklima.fm oder natürlich einen Kommentar unter unseren Podcast unter die Shownotes packen. Da findet ihr natürlich auf der Webseite sowieso wieder alles, was ihr braucht, auch mit dem Link zu dem schönen Grafiken und Abbildung und zu dem schönen schwimmenden Messstationsding. Wir freuen uns, wenn ihr in 2 Wochen wieder uns zuhört und vielleicht noch jemanden mitbringt. Ist auch immer nett, wenn man zu zweit hören, ist auch schön, wenn man, während man durch die Aue geradeaus fährt. Genau, und bis dahin wünschen wir euch eine gute 2 Herbstwochen.
Ja, wünsche ich auch. Und ich habe noch eine Information, die ich nachtragen muss, jetzt gerade gefunden über die Au und die Lobau. Denn in der Lobau ist im Mai 1809 die Schlacht bei Aspern stattgefunden. Da hat Napoleon gegen irgendwen anderen gekämpft, vermutlich gegen die Habsburger, weil warum sollte er sonst da in der Nähe von Wien eine Schlacht machen? Ja, also Napoleon gegen Österreich, und der wollte über die Donau drüber. In der Lobau war aber gar nicht so einfach, weil da war Hochwasser und deswegen ist er nicht so einfach drüber gekommen. Und er hat sie nicht gewonnen, die Schlacht. Ich weiß aber nicht, ob das was mit dem Hochwasser und der Au zu tun hat. Aber ich könnte sagen, wenn ihr Angst vor invasiven Franzosen habt, auch dann kümmert euch um die Au.
Auch so eine Au, auch ganz nett.
Genau. Das waren die Au-Informationen, und was wir an Gletscherinformationen haben, das hört ihr in der nächsten Folge. Und bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss.
Tschüss.
Jetzt noch eine heiße Schokolade machen oder eine heiße Zitrone oder was immer man noch trinkt. Oder
heißen Ingwer wollte ich mir gerade machen.
Gott, Ingwer, ich hasse Ingwer, also zumindest.
Ich bin kein großer Ingwer-Fan, es sei denn, du kippst heißes Wasser drauf und lässt es einfach vor sich hin.
Nee, ich habe, glaube ich, Ingwer in keiner Form, finde ich den gut. Also auch nicht als dieses komische eingelegte Ding beim Sushi oder als Tee oder als Konfekt oder ein bisschen.
Konfekt, wie widerlich.
In manchen asiatischen Gerichten so ein geriebener Ingwer, das ist noch, da kann ich noch mitgehen, aber ansonsten habe ich noch keinen Use Case für Ingwer gefunden, der mir zusagt.
Zur Not. Ja, also ganz schlimm finde ich es ehrlich gesagt in so Suppen. Weißt du, wenn jemand so sagt, in einer guten Kürbissuppe muss Ingwer rein. Ich denke so, nein.
Nee.
Wirklich nicht. Nee. Nee, Ingwer.
Muss auch kein Kokos rein in eine gute Kürbissuppe.